Liebe Freunde, den Anfangswitz, den kann ich gar nicht erzählen, den hat mir die Zensurbehörde gestrichen. Ich lese meine Predigten, bespreche die vorher immer mit einer Gruppe von jungen Christen und die haben gesagt, den Witz hätte ich hier schon mal erzählt. Na, da habe ich ihn weggelassen. Hat sich der Jörg umsonst gefreut. Es gibt Leute, die haben ein Lieblingsthema und die reden eben immer dasselbe und erzählen vielleicht auch immer dieselben Witze. Die meisten Leute haben ihr Lieblingsthema und von den meisten Leuten ist das Lieblingsthema die Liebe. Egal wovon die Rede ist, die kommen immer wieder auf das Thema Nummer 1 zu sprechen. Ich kenne einen, bei dem ist das auch so gewesen. Wenn der mit seinen Kumpels zusammen war, da hielt er stundenlang Reden über Thema Nummer 1. Und selbst wenn der mit wildfremden Menschen zusammentraf, er sprach immer wieder von diesem Thema. Einmal fragte ihn einer, sag mal Jesus, ist ja klar, dass der Mann, von dem ich hier rede, Jesus ist. Ihr wisst ja, ich habe auch nur ein Thema und das ist eben Jesus. Also den fragt einer, sag mal Jesus, was ist eigentlich deiner Meinung nach das Wichtigste im Leben? Was hältst du für die Hauptsache? Antwort, Markus Evangelium, Kapitel 12, Vers 30. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit allen deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Wichtigste im Leben. Der Sinn des Lebens, da sind schwere Fragen, schwere Brocken, da kannst du dicke philosophische Werke drüber lesen, kannst dir den Kopf zergrübeln, kannst intellektuelle Erwägungen anstellen, komplizierte Vorträge anhören. Bei Jesus ist das alles ganz einfach. Einfach heißt nicht etwa leicht, aber um zu verstehen, was Jesus will, da brauchst du kein Abitur. Und um zu tun, was er sagt, da musst du nicht einen Qualifizierungskurs besuchen. Was ist die Hauptsache im Leben? Jesus sagt, liebe Gott und deinen Nächsten. Das ist alles. Das kann jeder und das soll jeder. Du sollst, heißt es, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit allen deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst. Das ist ein Gebot, Jesus sagt hier, es ist überhaupt das wichtigste Gebot, was es gibt. Nun gibt es eine Gruppe von Menschen, die nehmen dieses wichtigste Gebot überhaupt nicht ernst. Die lieben Gott nicht, die hassen ihn, die lehnen ihn ab, die leugnen sein Dasein. Also wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann bist du verloren. Du verlierst das ewige Leben. Denn wenn du Jesus ablehnst, wählst du den Tod. Aber jetzt bist du ja, ganz egal aus welchen Gründen, jetzt bist du hier in dieser Kirche. Und das bedeutet für dich, du hörst die Botschaft und du bist gemeint und du kannst gerettet werden. Du kannst, wenn du willst, ein neues Leben haben. Ich bitte dich, nutze die Gelegenheit. Nutze den Tag, lass den Tag nicht zu Ende gehen, ohne Christus dein Leben übergeben zu haben. Eine andere Gruppe von euch, die geht nicht gerade so weit, Gott direkt zu leugnen, aber man kann auch nicht sagen, dass ihr euch nur geradezu ein Bein für ihn ausreißen würdet. Ihr benehmt euch wie die Quartalssäufer. Quartalssäufer sind Menschen, die in bestimmten Abständen mal einen richtigen Rausch brauchen. Alle 4 Wochen kommt ihr hierher in den Jugendgottesdienst und verschafft euch so einen frommen Rausch. Aber die 4 Wochen dazwischen bis zum nächsten, die lebt ihr im Grunde genommen ohne Gott. Ganz gut. Ihr braucht ihn gar nicht in Wirklichkeit. Aber so höre ich nun manche von euch gegen argumentieren. Ich bin mindestens ein genauso guter Mensch wie die, die nun öfter als einmal im Monat in die Kirche rennen. Und außerdem sind die meisten Leute in der Kirche sowieso Heuchler. Ich gebe es zu, es gibt in der Kirche Heuchler. Das gibt in der Kirche so viel Lieblosigkeit und Boshaftigkeit und Dummheit, dass ich zum Beispiel das Gerede von Liebe und Nächstenliebe manchmal schon gar nicht mehr erhören kann. Es klingt mir oft wie ein Hohn, wie eine Phrase, weil die Tat fehlt. Und was das Schlimmste an allem ist, ich selber bin auch nicht immer in der Lage, das Liebesgebot zu erfüllen. Aber das alles, die Heuchelei von anderen und das Versagen von mir, das ändert doch nichts daran, dass Gott dich meint, wenn er sagt, du sollst mich lieben. Da nützt es dir gar nichts, dass du mit dem Finger auf unbarmherzige Gemeindeglieder oder irgendwelche schwachen Pastoren zeigst. Du bist gefragt. Mit dir redet Gott. Dich meint er. Und von dir will er eine Antwort haben. Dann gibt's noch eine Gruppe, da gehören vor allem die Gebildeten dazu, vor allem viele Naturwissenschaftler. Die haben durch die Erforschung der Natur begriffen, dass das nicht alles per Zufall entstanden sein kann, sondern dass hinter dem allen ein Gott steht und sie bewundern diesen Schöpfergott. Das ist gut, das ist richtig, aber das genügt nicht. Gott verlangt nicht deine Bewunderung, er verlangt deine Liebe. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn. Und schließlich gibt es noch eine Gruppe von Leuten, die kennen die Bibel und die kennen das Glaubensbekenntnis. Das können die vorwärts und rückwärts aufsagen. Das sind Studenten oder Professoren der Theologie, die stehen auf der Kanzel oder sitzen im Kirchenvorstand. Das ist alles gut und schön, aber das alles kann man auch tun ohne Liebe. Gott kennen, wie der Jörg eben gesungen hat, und ihn lieben, das ist eben zweierlei. Und deshalb ist die entscheidende Frage nicht, wie gut du über Gott Bescheid weißt, sondern ob du ihn liebst. Liebst du ihn? Vielleicht ist dir nicht klar, was das Wort Liebe in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet. Wenn du das Wort Liebe hörst, dann denkst du an deinen Freund und deine Freundin und gleich wird dir es ganz weich in den Knien. Dieses Gefühl kennt jeder, der sich mal verknallt hat. Das Gefährliche am Verliebtsein ist aber, dass einem dabei nicht nur weich in den Knien wird, sondern meistens auch ein bisschen weich im Gehirne. Wir sollen Gott lieben mit ganzem Verstand, aber Verliebte, die sind eben nicht immer ganz bei Verstande. Das geht sogar den Würmern so. Da ist ein Regenwurm, der ist wahnsinnig verliebt in eine Regenwürmin. Und der macht ja einen Heiratsantrag und die ist so spröde zu ihm und da sagt er, wenn du nicht Ja sagst, da werfe ich mich vor das nächste Huhn. So reden Leute, die wahnsinnig verliebt sind. Aber Gott sollst du nicht lieben wie ein Wahnsinniger, du sollst ihn lieben mit Verstand. Die Liebe, von der Jesus redet, die hat mit der sentimentalen und der sexuellen Spielart von Liebe überhaupt nichts zu tun. Du kannst Gott nicht so lieben wie dein Freund oder wie deine Freundin. Gott lieben, das ist weniger eine Sache des Gefühls, sondern mehr eine Sache des Gehorsams. Gott lieben heißt hier eins werden mit seinem Willen. Nun geht natürlich sofort wieder die Fragerei los, ja, wie erfahre ich denn den Willen Gottes? Woher weiß ich denn, was Gott von mir will? Also meistens ist es auch weiter gar nichts als frommes Papperlapapp, um sich vorm Handeln zu drücken. Mensch, lies deine Bibel, da steht Gottes Willen drin und dann mach deine Augen auf und da steht dein Nächster vor dir und dann handle, dann tu was. Stundenlang wird in vielen christlichen Versammlungen an den Abenden darüber geredet, ob ein Christ den Willen Gottes tun könne, wie, was und wo. Ich glaube, wenn die Leute, die so eifrig abends diskutieren, früh 5 Minuten ihre Bibel gelesen hätten und dann mit Gott darüber gesprochen hätten und dann am Tage das praktiziert hätten, was sie da gelesen haben, da hätten sie abends nicht so viele Probleme. Sondern da könnten sie abends danken für die Segnung, die sie von Jesus erfahren haben, weil sie gesehen haben, wie man lebt mit seinem Wort. Seit Luthers Zeiten diskutiert man nun in der Christenheit darüber, ob ein Mensch dieses Liebesgebot erfüllen kann oder nicht. Also ich halte mich raus aus diesem Streit. Gott hat uns das höchste Gebot nicht dazu gegeben, dass wir darüber diskutieren, sondern dass wir es erfüllen, dass wir handeln. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen. Das heißt, Gott will dich ganz Ja, macht mit niemandem 50-50. Nicht mit so bedeutenden Menschen wie Karl Marx und nicht mit so netten Leuten wie deiner Ehefrau. Dem genügen auch nicht 99%. Gott will dich 100%ig haben. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele. Das heißt, in deinem ganzen Leben. Immer. Nicht bloß, wenn es läuft und wenn es dir gut geht. Sondern auch dann, wenn du unten bist, wenn es dir schlecht geht, wenn du fertig bist. Wenn du Gott nicht mehr spürst und nicht mehr verstehst. Du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, wenn du zu Gott kommst, da brauchst du deinen Verstand nicht abzuschalten, sondern du sollst ihn gerade einschalten. Der Physiker Max Planck, der hat gesagt, ich bin fromm geworden, weil ich weiter gedacht habe. Wir hören viel zu früh auf zu denken. Da wollen uns heute einige Leute einreden, das menschliche Denken käme erst dann zur richtigen vollen Entfaltung, wenn der Mensch sich vom Glauben an Gott befreit habe. Denn so heißt es, wer an Gott glaubt, der darf ja nicht richtig denken. Das Gegenteil ist wahr. Bei Gott ist das Denken nicht verboten, sondern geboten ist das Denken von Gott. Er verlangt es ausdrücklich. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Verstand, mit deinen ganzen intellektuellen Fähigkeiten. Schon deswegen, damit du nicht jeden Blödsinn glaubst, den die Leute dir erzählen. Und die Behauptung, wer an Gott glaubt, der könne nicht logisch mehr denken, überhaupt nicht denken, die ist einfach Blödsinn. Überleg doch mal. Gott hat in deinem Schädel eine ganze Menge niedlicher grauer Zellen installiert. Wozu? Na, damit du sie benutzt. Das hätte ja viel Material einsparen können, deine Rübe wesentlich kleiner machen können. Warum sollte er dir erst so was Praktisches schenken wie den Verstand und dir dann verbieten, ihn zu benutzen? Im Gegenteil, bei Gott, da ist das Denken befohlen. Und deinen Verstand, den kannst du nebenbei bemerkt, überhaupt erst dann richtig anwenden, wenn du an Gott glaubst. Das hat schon der Pater Braun sehr scharfsinnig erkannt in den Detektivgeschichten, die bei uns hier erschienen sind. Da sagt der Pater Braun, als erste Folge davon, dass ihr nicht mehr an Gott glaubt, verliert ihr euren gesunden Menschenverstand. An Gott glauben, das ist das Vernünftigste, was du tun kannst. Du sollst es tun, aber mit allen deinen Kräften. Also nicht so lustlos und lahm und schlaff und schläfrig wie so eine Sonntagsvormittagsgemeinde. Sondern mit Volldampf, mit Schwung, mit Pfiff, mit voller Aufmerksamkeit. Dein Denken, dein Planen, dein Handeln, dein Studieren, dein Leiden, dein Entscheiden, alles soll orientiert sein auf Gott und von ihm her normiert werden. Es soll alles in deinem Leben darauf ausgerichtet sein, dass du seinen Willen tust. Und nichts und niemand auf der Welt soll dir wichtiger sein als er. Nichts und niemand auf der Welt kann in gleicher Weise eine solche Hingabe von dir verlangen. Dieses ausschließliche Recht, das hat nur Gott, denn er ist dein Schöpfer. Gott hat ein Recht auf dich. Er hat ein Recht auf deine Liebe, einfach deswegen, weil er dich zuerst geliebt hat. Noch bevor du geboren worden bist, hat er in Liebe an dich gedacht. Und seit du auf der Welt bist, da begleitet er dich mit den Beweisen seiner Liebe. Und das gibt ihm sozusagen das moralische Recht, von dir Gegenliebe zu fordern. Auch Diktatoren fordern von ihren Untertanen Liebe. Ein Diktator hat Besuch von einem Freund und zeigt ihm die vielen Geschenke, die ihm seine Untertanen gemacht haben. Und der Freund, der staunt und sagt, das haben die dir alles geschenkt, die müssen sich aber lieb haben. Ja, sagt der Diktator, die müssen mich lieb haben. Gott ist kein Diktator, sondern er ist dein Vater. Der beutet dich nicht aus, sondern er bietet dir etwas an, das Geschenk der Vergebung deiner Schuld. Und er ist verrückt vor Liebe nach dir, er macht etwas, worauf du nie gekommen wärst. Er kommt in der Gestalt eines Menschen zu dir und nimmt deine Schuld auf sich und gibt sein Leben für dich hin. Und wenn dein Leben vorbei ist, ist seine Liebe immer noch nicht zu Ende. sondern er will dich bei sich haben, für immer. Die Tür seines Vaterhauses ist weit geöffnet und er hält einen Platz für dich frei. Er hat eine Wohnung für dich vorbereitet. Siehst du, so lieb hat dich Gott. So wie ein Vater sein Kind. Findest du nicht auch, dass er deswegen ein Recht darauf hat, von dir Gegenliebe zu erwarten? Nun gibt es Leute, die verdrehen verzückt die Augen, wenn von der Gottesliebe die Rede ist. Aber die verschließen die Augen und die Ohren und die Hände, wenn es um die Liebe zum Nächsten geht. Die bringen das fertig, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und am Montag ihre Nachbarin zu übersehen. Um diesen frommen Heuchlern den Saft abzudrehen, da erklärt Jesus, genauso wichtig wie die Gottesliebe ist die Nächstenliebe. Nun ist das mit der Nächstenliebe so eine schwierige Kiste. Weil uns erstens mal unsere Mitmenschen oft so unsympathisch sind und weil wir zweitens mal bei dem Wort Liebe automatisch an Gefühle denken. Aber Nächstenliebe hat mit Gefühl und mit Sympathie überhaupt nichts zu tun. Sondern Nächstenliebe ist eine Sache des ganz nüchternen Gehorsams. Also wenn es um Gefühle ginge, da würde vermutlich kein junger Mensch in irgendein kirchliches Pflegeheim gehen, um da nur alte, kranke Leute zu pflegen. Das ist weder schön noch angenehm, alten, kranken Leuten den Hintern abzuwischen. Im Gegenteil, das ist eklig. Gott verlangt nicht, für die Hintern und ungewaschenen Füße von alten Leuten zu schwärmen, als ob das ein Wohlgeruch wäre. Aber er verlangt, sie zu waschen, sie zu pflegen, sich um sie zu kümmern, sie zu lieben. Das ist das Gebot. Und die Überwindung des Ekelgefühls, das ist die Nächstenliebe. Gott verlangt nicht, dass wir Menschen, die uns anstinken, plötzlich sympathisch finden. Das gibt Typen, denen möchte ich bloß, wenn ich sie sehe, am liebsten eine Scheuer. Da sind die Typen, von denen Udo Lindenberg singt, bei ihrem Gesicht werden die Mütter sagen, Kind, der hat ja eine Fresse zum Reinschlagen. Das wäre Heuchelei, wenn ich solche Menschen und meine Feinde plötzlich sympathisch finden würde und für die nur Liebesgefühle kultivieren würde. Gefühle kann man nicht befehlen. Und wenn Gott dir Liebe befiehlt, dann will er nicht, dass du was fühlst, sondern dass du etwas tust. Nun sagen manche, ich kann es nicht. Ich habe versucht, meinen Nächsten zu lieben, aber ich schaffe es nicht. Ich habe zum Beispiel einen Lehrer, der macht mich fertig. Der quält mich, der geht mir auf den... Doch, ich hasse ihn, ich kann ihn nicht lieben. Das glaube ich dir gerne. Du von dir aus, mit deiner Kraft und deinen Fähigkeiten, wirst einen unsympathischen Menschen, der dir das Leben schwer macht, nicht lieben können. Aber Jesus darum bitten, dass er dir die Kraft dazu gibt, das kannst du auf alle Fälle. Und einem, der wirklich den Willen von Jesus tun will, dem wird er auch die Kraft dazu geben. Da sagt Jesus zum Beispiel, segnet die euch fluchen. Also den Menschen, der dich stört, der dich kaputt macht, der dich ärgert, der dir im Wege ist, den du nicht leiden kannst, der dir Böses tut, den sollst du segnen. Hast du das schon mal gemacht? Na, dann mach mal. Segne mal, wenn der Lehrer, den du nicht leiden kannst, zur Tür reinkommt, diesen Mann. Und segne deinen Arbeitskollegen, mit dem du nicht zurechtkommst. Und deinen Vater, mit dem du schon lange keinen Kontakt mehr hast. Und du wirst sehen, wie sich dadurch das Verhältnis zu dem anderen ändert. Der andere ändert sich nicht. Der bleibt genauso ein fieser Stiesel, wie er immer gewesen ist. Aber du änderst dich. Denn du kannst einen Menschen, den du im Namen von Jesus gesegnet hast, den kannst du einfach nicht hassen. Das geht nicht. Der andere wird dir deswegen nicht sympathischer. Du wirst nicht das Gefühl haben, ihm jetzt um den Hals fallen zu müssen. Aber ich sage das nochmal, es geht ja nicht darum, dass du was fühlst, sondern du sollst etwas tun. Und zwar sollst du für deine Mitmenschen das tun, Was du auch für dich tust, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese drei Worte, wie dich selbst, die sind ganz enorm wichtig. Die werden meistens überlesen oder vergessen oder falsch verstanden. Die meisten Christen denken nämlich, oder auch andere Leute außerhalb der Kirche, die denken, Selbstliebe ist einem anständigen Christen verboten. Die denken, man soll sich nicht selber lieben, sondern stattdessen soll man einen anderen lieben. Und genau das steht nicht hier. Jesus sagt nicht, liebe deinen Nächsten statt dich selbst, sondern er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Selbstliebe wird also von Jesus nicht verurteilt, sondern sie wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Jesus ist eben ein Realist. Der weiß doch ganz genau, wie es ist. Der weiß, jeder liebt zunächst einmal sich selber am ersten. Jeder beurteilt alles danach, ob es ihm selber nützt. Und jeder denkt selbstverständlich zunächst mal an sich selber. Erst komme ich, der Rest kommt später. So ist nun mal der Mensch. Und nun sagt Jesus, nur bitte, nun nimm halt den anderen genauso für voll, wie du dich selber für voll nimmst. Gönne dem anderen das, was du dir selber gönnst. Leiste für ihn, was du dir leistest, und tu für ihn das, was du für dich tust. Liebe ihn wie dich selbst. Das alles hast du schon tausendmal gehört. Selbst wenn du zum ersten Mal heute in der Kirche bist, hast du vorher schon gewusst, dass in der Kirche immer wieder von Nächstenliebe gesprochen wird. Du weißt, dass Nächstenliebe etwas Gutes ist. Und du weißt, dass sie von Gott befohlen ist. Du weißt es. Na also, dann tu's doch.